Wie kommt man denn dazu, die Anteile an einem sehr, sehr gut laufenden Business zu verkaufen?
Viele haben immer dann so den American Dream dann vor Augen und wie das so ist mit Silicon Valley und so und dieses Startup-Flair und so.
Die wildesten Kunden drinne gehabt, wirklich von katholische Kirche bis irgendein Kindergarten um die Ecke, irgendein Wasserwerk, so, es war komplett wild. Gucci kommt gut an bei einer jüngeren Zielgruppe, aber auch bei Rechtsanwälten und Steuerberater, die auch self-made sind.
Was war so immer die klassische Antwort, wenn die gefragt haben, was hat es damit auf sich?
Wem gehört diese hässliche Tasse?
So. Du hast vor kurzem auch was gelauncht, die Netzwerk Masterclass, wo du auch so zeigst, wie man genau gut netzwerkt, was so die typischen Fehler sind, worauf man wirklich achten sollte. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal so von Umsatz sprechen, ich weiß nicht, ob du da unbedingt drüber sprechen willst, aber was habt ihr so ungefähr vom Umsatz gemacht? So?
Ich habe eigentlich schon mal vor der Kamera die Tasse in die Hand gehalten und dann haben die Leute gesagt, ich würde gerne über euch buchen.
Wenn jemand sagt, hey Chris, ne, super interessanter Mensch und so, wie kann er mir jetzt helfen? Weil, sagen wir so, in Sachen YouTube und so berät es ja, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr, oder?
Ich wollte jetzt nicht irgendwie das 20. Vertriebscoaching machen, weil da gibt es auch einen Marktführer. Ich kriege jetzt hier ein Template und das funktioniert. Wenn ich damit nicht zum Millionär werde, dann schreibe ich eine negative Rezension. Da wird es auf jeden Fall jetzt krachen.
What's up, Friends? Willkommen zu diesem coolen Interview. Wir sind gerade im 22. Stock im Omniturm im schönen Frankfurt. Ich bin hier gerade mit Chris Schuppner und Leute, es ist ein cooler Gast, hat eine sehr, sehr spannende Vita und vor allem gerade, ich habe viele Fragen vorbereitet, die gerade bestimmt euch auch interessieren. Der eine oder andere fragt sich bestimmt erstmal, wer ist überhaupt Chris, aber diejenigen, die ihn vielleicht auch kennen, was ist gerade passiert, weil wir chillen ja gerade nicht im Office, sondern in der Tat in deiner Wohnung. Und das ist ein schöner Omniturm, ich werde hier mal gerade auch so ein bisschen was einblenden, dann seht ihr auch mal, was eine coole View das hier auch ist. Und Chris, ich würde einfach mal vorschlagen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer genau bist du, was machst du und was hast du vor allem früher gemacht?
Genau, also mein Name ist Chris Schuppner und ich bin der Geschäftsführer jetzt wieder von Schuppner Beteiligung GmbH, das heißt meiner Holdinggesellschaft, denn ich habe jahrelang war ich der Geschäftsführer einer der berühmtesten YouTube-Beratungsagenturen hier in Deutschland. Unter dem Namen Logic Lemon ist es sicherlich ganz vielen Leuten in der Agentur- und Coaching-Szene ein Begriff. Und da war ich fast 6 Jahre lang Geschäftsführer und auch Mitgründer zusammen mit dem Jonathan. Und vor kurzem, vor ein paar Wochen, habe ich dann meine Anteile an der Gesellschaft verkauft. Und wir gehen, glaube ich, auch im Interview ganz kurz mal darauf ein, weil viele fragen sich, hey, wie kommt man denn dazu, die Anteile an einem sehr, sehr gut laufenden Business zu verkaufen? Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder solo-selbstständig, bald auch wieder mit Team, denn ich habe die ersten Mitarbeiter gefunden. Geil. Und das wird auf jeden Fall spannend, das Interview.
Ja, definitiv. Mal 6 Jahre in der Firma. Und dann Exit und jetzt wieder was Neues. Also ich glaube, das ist ein Schritt, den, glaube ich, viele, glaube ich, sich gar nicht träumen würden. So nach 6 Jahren einfach mal zu sagen, okay, hey, jetzt ein Cut und dann direkt Neustart und so. Und ich glaube, was für welche Motive es hatte, warum du es gemacht hast, was vor allem den Leuten mitgeben kannst, das können wir bestimmt heute im Interview machen. Deswegen, Leute, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Chris, ich würde direkt mal die erste Frage stellen. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, wer du bist, was du gemacht hast, aber was hat dich überhaupt dazu geführt, dass du Logic Lemon damals gegründet hast? Und was ist so, hast du studiert, hast du eine Ausbildung gemacht? Wie war so dein Werdegang?
Genau, also ich komme aus einer Familie, klassisch Mittelstandsfamilie. Wir waren nicht reich, wir waren auch jetzt nicht arm. Also für mich gab es nie irgendwie jetzt einen finanziellen Grund zu sagen, hey, irgendwie, ich muss jetzt unbedingt Geld verdienen, sondern ich habe ganz normal nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung angefangen zum technischen Produktdesigner, weil mein Vater und also auch meine Mutter haben beides auch Ausbildung gemacht zu Studium. War so überhaupt nicht auf dem Tisch die Frage, soll ich jetzt studieren oder nicht? War in Mathematik niemals wirklich gut oder hat jetzt keinen Einserschnitt, dass ich jetzt gesagt habe, hey, du musst auf jeden Fall studieren, sondern ich habe dann erstmal eine ganz klassische Ausbildung gemacht, die dann runtergekürzt auf, ich glaube, 2,5 Jahre. Und dann hat mein Betrieb mir damals angeboten, hey, es gibt die Möglichkeit, auch ein duales Studium zu machen, das habe ich dann gemacht, zum Systemingenieur. Das heißt, da habe ich mich dann wirklich getraut, mal Mathematik wieder nachzuholen, mal die ganzen Fächer durchzugehen. Und dann habe ich das auch abgeschlossen, mein Studium zum Systemingenieur, damals in der Automobilindustrie. Mhm. Und während meines Studiums habe ich dann schon so gemerkt, die Auftragslage von der Firma ist nicht mehr ganz so rosig. Ich habe hier bei einer Firma gearbeitet als Zulieferer, die halt für eine Automobilindustrie, also in der Automobilindustrie Zulieferer waren und da hat man schon gemerkt, Auftragslage ist nicht gut und man musste sich dann schon mal nach was Neuem umsuchen und dann habe ich schon so währenddessen angefangen, mir Bücher anzulesen, kennt ja die klassischen Bücher, so Rich Dad, Poor Dad, hey, du musst irgendwie finanziell frei werden. Dann habe ich ja auch da mal das erste Online-Training gebucht.
Kurz dazu, wann genau war das? In welchem Jahr?
Boah, das war vor 7 Jahren oder so.
Vor 7 Jahren.
Also ich habe dann irgendwann auf YouTube auch mal eingegeben, wie man Aktien kauft, wie man irgendwie Vermögen aufbaut. Ja. Einfach mal so, wie wird man Millionär eigentlich?
Ja, ja,
habe das einfach mal bei YouTube eingegeben. Ja, wie geht das eigentlich?
Bei mir zwar nicht vor 7 Jahren, vor einigen Jahren, aber ja, genau dasselbe Thema so eigentlich.
So, hey, wie wird man reich?
Ja. Genau, so Startup-Gründen und ne, wie ist das so in der Anfangsphase und schlaflose Nächte und wie wird man reich? Lohnt es sich schon in Aktien zu investieren oder nicht?
Ja, genau.
Okay, super interessant. Und hast du eigentlich dein Unternehmen damals in den Rücken gekehrt und hast gesagt, okay, hey, adios, ich bin mal raus oder?
Nee, so schnell ging das nicht. Also dadurch, dass ich ja Ingenieur bin, so ein Sicherheitsmensch bin und ich so spontane Entscheidungen treffe und sage, hey, das ist jetzt was Neues, das mache ich jetzt, sondern es hat bei mir auch eine Zeit lang gedauert. Und dann habe ich mir auch erstmal ein Online-Training gekauft und dort gelernt, hey, es gibt überhaupt sowas wie Unternehmertum, Selbstständigkeit, weil das war mir absolut gar nicht ein Begriff. Und dann habe ich dann auch recht schnell gemerkt, hey, man muss sich kontinuierlich weiterbilden und irgendwas mit Online-Marketing machen, irgendwas auch mit dem Thema Selbstständigkeit. Und dann habe ich da einfach gestartet, Webseiten zu verkaufen. Das einfach mal gelernt, neuer Skill gelernt, wie man Webseiten programmiert und die dann verkauft.
Okay, sehr gut. Wer war so dein Zielgruppe? Hast du einfach gesagt, okay, jeder, der eine Website braucht, oder?
Genau, ich habe einfach gar nicht groß nachgedacht, sondern habe dann die ersten eigenen Webseiten programmiert, habe dann noch mit Affiliate Marketing damals die Werbung gesehen, hey, wenn du nur eine Nischenseite brauchst wirklich, dann hast du einfach Cashflow for life und du wirst immer wieder, deine Nischenseiten werden dich einfach zum Trilliardär machen. Und das war damals so der Stand der Dinge.
Okay, super interessant. Du hast also Nischenseiten aufgebaut und also Produkte von Amazon, also hast du mit einem Affiliate-Link dann wahrscheinlich hast verlinkt und so einen Blogpost geschrieben.
Ja, richtig so geil. So einfach so 3 Wochen harte Arbeit reingesteckt und dann hat irgendjemand dann was gebucht und dann hast du so die ersten 10 Euro in deinem Amazon-Dashboard gehabt und denkst du, boah, jetzt geht's richtig los, 10 Euro verdient.
Geil, fühl dich. Okay, super, super interessant. Dann war das ja ungefähr so ein Jahr vor deiner Gründung und dann hast du mit Logical Lemon dann angefangen. Und wie war das so, gerade wenn du so ein Startup aufbaust, du hast gar keinen Plan, buchen das überhaupt Leute, wird das ein Erfolg? Warum warst du dir so sicher, dass Logical Lemon ein Erfolg wird?
Ich war mir gar nicht mal so sicher, weil ich habe dann einfach Logical Lemon am Anfang für mich nur so ein Nebenprojekt, weil ich habe den Jonathan über eine Facebook-Gruppe kennengelernt und dann hat er gesagt, hey, er braucht auch irgendwie eine Webseite und ich kannte mich damals schon ein bisschen mit Buchhaltung aus und so ein bisschen die Basic-Skills, die man hatte. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, gib mir einen Teil von deiner Firma, dafür machst du die Webseite und die Buchhaltung und dann schauen wir einfach mal, wo das Projekt hingeht. Nee, wir haben die dann zusammen gegründet, Also Jonathan hatte die Firma schon, aber als Einzelunternehmen und dann haben wir dann gesagt, hey, lass uns enger zusammenarbeiten.
Geil.
Wir möchten jetzt eine UG gründen und hauen jetzt mal 3.000 Euro Stammkapital rein.
Ja, so super, super interessant.
Richtig auf Risiko angelehnt.
Vor 7 Jahren, 2016 war das dann, ne?
Ja, 17 oder 18, also in der Zeit war das irgendwo.
Ja, überleg mal, ich saß in der Schule. Saß in der Schule, war auch komplett lost und dachte mir so, okay, wann ist die Schule vorbei? So, hab auch zwar überlegt, okay, immer was zu starten, aber ich glaube, ich hatte damals noch nicht so die Sicherheit, okay, wenn ich jetzt direkt nach der Schule was mache, es muss ja erst mal das Abitur sein und so. Bei dir war es dann auch so, du hast Abitur gemacht, hast dann studiert und hast du gegründet. Okay, super, super interessant. Und dann hast du aber dann im Unternehmen, wo du dann auch angestellt hast, hast du dann den Rücken gekehrt und hast gesagt, okay, jetzt schau, ich bin jetzt sozusagen Gründer meiner eigenen Firma.
So schnell ging es nicht. Das war dann so eine Zeit, wo ich hatte dann schon mit Logical Lemon hatten wir dann schon so angefangen, so die ersten Schritte zu gehen. Das erste Geld war da, so das waren dann so 400, 500 Euro haben wir dann verdient zu zweit.
Ja.
Und dann haben wir schon gemerkt, okay, da passiert irgendwas. Und dann war es dann so, mein duales Studium war dann zu Ende. Und dann habe ich dann gesagt, okay, stellt mich jetzt frei noch 3 Monate und ich suche einen neuen Job. Und während der Zeit habe ich dann angefangen, die Firma richtig aufzubauen und hatte dann immer noch mein 1.000 Euro Studentengehalt, duales Studentengehalt, was mir so den Boost auch gegeben hat. Und das war dann so auch so ein fließender Übergang.
Ja, voll cool. Und wie waren so die Anfänge vom ersten Startup? Weil viele ständig, glaube ich, mal voll, also ich glaube, viele haben immer dann so den American Dream dann vor Augen und wie das so ist mit Silicon Valley und so und also dieses Startup-Flair und so. Man fängt in der Garage an und dann holt man sich das erste Office. Wie war es denn bei euch? Habt ihr dann beide noch so, ich weiß, wart ihr räumlich getrennt? Also habt ihr in derselben Stadt gewohnt oder?
Ich habe damals in Mainz gewohnt, der Jonathan, auf dem Bauernhof irgendwo in der bayerischen Pampa, weil der auch fertig studiert hatte und dann auch dort Zeit hatte, ein Jahr lang versuchen, in Selbstständigkeit zu starten. Mhm. Und dann haben wir erstmal online gearbeitet und dann haben wir dann gesagt, okay, die ganze Zeit über Zoom zu arbeiten, ist auch nicht so effizient. Und dann bin ich immer runtergependelt und dann haben wir nicht im Omniturm gestartet, wie das vielleicht viele heutzutage von unserem Marketing kennen, sondern auf einem Bauernhof. Und da haben wir dann so eine, ich glaube, 3-Zimmer-Wohnung angemietet und dann auch echt gestartet, wie in der Garage. Waren auf jeden Fall, war eine geile Zeit, auf der Matratze geschlafen, wild ICE gefahren und ganz wilde Zeit.
Interessant, in einem Bauernhof. Okay. Die ersten Mitarbeiter waren aber nicht Kühe, hoffentlich.
Nee, auf keinen Fall. Also wir haben Mitarbeiter, das ging erst viel, viel später los mit Mitarbeitern.
Ja, cool. Also seit ihr schon ein Office gezogen habt, dann die ersten Mitarbeiter uns eingestellt.
Nee, wir haben erstmal überhaupt eine Location gebraucht, um zu arbeiten, so, um uns überhaupt zu organisieren. Also es war ganz wild. Also keiner hatte irgendwie einen Plan. Wir wussten nur irgendwie, wir wollen alle viel Geld verdienen. Wir wollen irgendwie Online-Business starten. Das ist irgendwie die Zukunft. Und was war noch? Keine Ahnung. Jetzt musst du irgendwas Silicon Valley Lifestyle, Aktien später kaufen. Am Strand, Laptop-Business. War alles so ein ganz komisches Gemisch. Und so haben wir gestartet.
Okay, super, super interessant, ey. Hast du voll jetzt einen Respekt, wenn man jetzt überlegt, Logic Clement jetzt kurz vor deinem Exit jetzt super erfolgreich geworden. Ihr habt dann theoretisch, wer war so die klassische Zielgruppe mit Logic Clement? Ihr habt dir dann geholfen, wenn ich es richtig verstanden habe, wie man sich auf YouTube richtig positioniert. War auch das Thema neben organischen Reichweitenaufbau, das Thema Advertising auch ein großes Thema, oder?
Genau, es war vieles, aber hauptsächlich halt einen YouTube-Kanal aufzubauen für Unternehmen, erstmal aller Art. Und dann haben wir uns mehr und mehr auf Agenturen, Dienstleister, Coaches, Berater spezialisiert, weil am Anfang hatten wir auch die wildesten Kunden drin gehabt, wirklich von katholische Kirche bis irgendein Kindergarten um die Ecke, irgendein Wasserwerk, so, es war komplett wild. Und dann irgendwann hat man halt dann festgestellt, nach und nach ergibt sich halt immer die Positionierung. Man guckt einfach mal, hey, was haben alle meine Kunden gleich? Und auf die macht man dann mehr Marketing.
Okay, super, super interessant. Gerade auch vielleicht hier an der Stelle für alle Zuschauer, die gerade noch so dabei sind, so die richtige Positionierung zu finden. Ich sage halt immer so schön, fang echt nischig an. Egal, es soll wirklich eine Nische sein und dann immer breiter. Und dass man dann so nischenübergreifend sozusagen aktiv wird. Weil gerade wenn du sagst, katholische Kirche,
komplett wild.
Du hast 1000 verschiedene Nischen, Branchen, so die dann auf einen zukommen. Also du musst ja am Ende des Tages den Bauchladen auch präsentieren und sagen, okay, hey, ich habe das im Angebot, weil nicht jeder will ja genau das Produkt haben, was eben auch für die Zielgruppe relevant ist. So ist es ja auch eben. Ne? Und was war so dann deine Vorangehensweise, wo du gesagt hast, okay, jetzt müssen wir uns positionieren und vor allem, wie habt ihr euch dann positioniert?
Also oftmals gibt es ja immer so einen Zwang, dass Leute sagen, hey, man muss sich positionieren und es reicht auch erstmal am Anfang aus, dass die Positionierung so 70-80% steht, weil die ergibt sich dann mit der Zeit. Weil wenn du merkst, hey, du gewinnst immer mehr Kunden, es geht in die richtige Richtung, wirst du halt irgendwann spitzer. Aber am Anfang haben wir einfach nur gesagt, wir machen YouTube-Coaching für Leute mit YouTube-Kanal. So, es war erstmal egal, ob dann Business dahinter stand oder nicht. Hauptsache, du hattest halt Geld, um unsere Dienstleistungen zu bezahlen und wir konnten dir halt irgendwie helfen.
Okay, super interessant. Cool, und das habt ihr dann aufgebaut, habt dann die ersten Mitarbeiter eingestellt. Was waren so, wenn du jetzt auf 7 Jahre Logic Lemon, so also mit der eigenen großen Firma, die ihr dann aufgebaut habt, wenn du damals zurückblickst, was waren so deine größten Learnings?
Also das Allerwichtigste ist halt, sich nicht auf zu viele Sachen zu fokussieren, sondern ganz wichtig, Vertrieb und Marketing ist das A und O. Produkt ist natürlich auch wichtig, dass wenn du was verkaufst, dass die Dienstleistung einen hohen Standard hat, aber was wir teilweise unterschätzt haben, ist einfach, wenn man zu viel an seinem Produkt engineert und es sind noch zu wenige Kunden drin, dann kannst du das auch nicht besser machen, das Produkt, sondern du musst halt auch mal so viele Kunden reinhaben, dass es auch mal, sag ich mal, ein bisschen kracht im Fulfillment, dass du merkst, da und da kommen die Kunden wirklich nicht weiter, da und da müssen wir auf jeden Fall nachbessern, weil sonst hast du immer das Problem, du baust dann irgendwie Dutzende Videos und du merkst am Ende, hey, die guckt sich gar keiner an, weil niemand hat diese Frage.
Ja.
Weil man denkt immer, zu meinem Produkt haben die Leute immer zu Fragen dazu und am Ende wollen die eigentlich was ganz anderes wissen.
Okay, super interessant. Also ich habe immer so die Meinung, dass man gerade, wenn man ein Produkt hat oder ein Angebot, dass man es eigentlich immer dann modifiziert, wenn du die ersten Kunden hast und das erste Feedback reinholst. Weil ich glaube, viele machen sich ja draußen immer komplett wahnsinnig, hey, die haben, bevor die es überhaupt verkauft haben, sagen die, hey, das muss noch geändert werden, aber die haben es auch nie zu dem Zeitpunkt auf den Markt geschmissen und haben gesagt, okay, hey, verkauft es überhaupt? Und ich denke, dann habt ihr so die ersten Kundenfeedbacks bekommen, habt dann immer das Produkt angepasst, aber glaube, was du jetzt gerade sagst, was jetzt nicht wirklich nötig ist, dass man das halt immer wieder macht, ohne dass man damit überhaupt Umsatz macht, oder?
Genau, also man sollte halt relativ schnell starten und gerade wenn ihr im Bereich Dienstleistung seid, Coaching, verkauft es erstmal und fangt erstmal, wenn ihr so 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Kunden im 1:1 betreut, ganz normal über Zoom, dann könnt ihr langsam anfangen, auch mal Videos zu drehen, aber vorher wirklich direkt verkaufen, 1:1 Coaching anbieten. Vielleicht macht das in dem Moment auch, ist es vielleicht auch erstmal nicht rentabel, aber Hauptsache, ihr arbeitet erstmal mit den Klienten zusammen, findet einfach heraus, was stellen die mir dann für Fragen, wo kommen die denn wirklich nicht weiter und dann könnt ihr immer noch optimieren.
Okay, sehr, sehr cool. Und du sagst gerade, das war jetzt ein Learning. Was war so vielleicht gerade, wenn das beim Thema, wie viele Mitarbeiter habt ihr mit Logical Lemon gehabt?
So, der Spitze hat, ich glaube, 8 oder 9 feste Vollzeitangestellte. Wir waren 2 Gründer plus nochmal so 5, 6 Freelancer. Das heißt, irgendwelche Agenturen, externe Coaches oder sonstige Partner, die einfach mitgearbeitet haben. Also ich habe so in der Spitze, ich glaube, 15 Leute gemanagt.
15 Leute. Ja, krass. Also wirklich bemerkenswert. Bei 15 Leuten muss man ja auch gerade so ein Talent haben. Oder man muss langsam zu so einem kleinen Leader, finde ich, heranwachsen. Weil, also ich glaube, man möchte ja auch nicht so die beste Freundschaft irgendwie mit den ganzen Mitarbeitern haben, sondern hat auch eine gewisse Distanz als Chef und Vorbildfunktion. Was waren vielleicht auch gerade in Sachen Leadership so deine größten Learnings?
Ja, Leadership, auf jeden Fall muss man da auch erstmal reinkommen. Also man kennt halt Leadership vielleicht mal so aus der Schule oder aus der Uni. Gruppenarbeit, hey, du bist halt der Verantwortliche und musst dann die anderen mal sagen, hey, es muss jetzt fertig werden oder wir müssen vortragen. Aber wenn du dann eine Firma hast mit Mitarbeitern, dann muss man da halt auch reinwachsen und auch da, ich habe das vorher noch nie gemacht, ich habe natürlich auch Fehler gemacht, dann liefen Sachen gut, dann hat man hinterher festgestellt, hey, das muss anders laufen, aber ich habe einfach immer den Trick gehabt, ich habe immer viel jüngere Leute als mich eingestellt und ich bin auch 1,90 Meter groß, das heißt, es gibt schon mal so ein natural Hierarchie, das heißt, das war einfach immer so unser Trick, weil die jüngeren Fachkräfte sind halt ein bisschen günstiger und dann...
Ganz kurz vielleicht dazu, haben wir eigentlich schon den Leuten verraten, wie alt du bist?
Nee, noch nicht, ich glaube noch nicht. Nee, ich bin Baujahr 89 auf jeden Fall.
89, ja. Okay, ja. Cool. Und hast du Jüngere angestellt aus dem Grund, weil die noch nicht so viel verlangen oder weil die selber...
Ja, weil die einfach günstiger sind. So. Weil Leute, die dann so, wie alt war ich dann, so 27, 28, hatten ja dann schon, sag ich mal, so 2, 3 Jahre Berufserfahrung. Die konnten uns einfach noch nicht leisten. Also mussten einfach Leute einstellen, die, sag ich mal, frisch die Ausbildung zu Ende hatten oder Studium beendet hatten. Mhm. Das war dann auch so ein Trick, den man halt nutzen kann.
Okay, super interessant. Wir machen gerade auch an der Stelle, wir machen selber auch so Social Recruiting und so und müssen tagtäglich mal Leuten erklären, warum das so gut ist.
Ja.
Ich denke, da habt ihr so als cooles, modernes Startup eigentlich schon relativ früh so gemerkt, okay, Online-Mitarbeiter zu finden ist eigentlich am einfachsten. Und wie habt ihr allgemein Leute rekrutiert? Habt ihr die irgendwo auf der Straße jetzt gesehen und gesagt, hey, hast du eine coole Ausstrahlung, hast du nicht Lust bei uns zu arbeiten? Und wie genau waren so... Was waren so die ersten Schritte, um die ersten Mitarbeiter reinzustellen?
Genau, am Anfang hatten wir noch gar keinen Plan, wie das geht. Und dann haben wir auch einfach Indeed genutzt, Stellenausschreibungen geschaltet und dann auch so gar keinen Plan gehabt. Irgendwelche random Leute, die einfach nur gesagt haben, ja, ich suche jetzt einen Job. Also haben die dann bei uns angefangen zu arbeiten. Wir haben auch mal so 1, 2 Teams komplett verschlissen, komplett wieder alle kündigen müssen, was einfach gar nicht geklappt hat. Und dann nach und nach haben wir gemerkt, so, wir haben keine Paid-Ads geschaltet, sondern wir haben das nur organisch gemacht. Da haben wir gemerkt, die Qualität der Bewerbung ist halt nicht so gut. Und ich habe dann angefangen, in Frankfurt am Main sehr viel zu netzwerken und einfach dort geschaut, wo gibt es Leute, die jetzt einen Job gesucht haben. Habe dann auch darüber, über mein Netzwerk, Leute reingeholt zu uns in die Firma. Und die sind dann teilweise, sind die heute noch da. Ja, und super solide Leute, die hätte man auch nicht über eine Stellenanzeige finden können. Also richtige High-Performer.
Okay, super interessant. Und gerade denen zu erklären, hey, was ist Logical Lemon, was macht man? Ich glaube, es war auch dann für die, glaube ich, ein cooles Offer, weil gerade junge Leute so eher auf Social Media immer wieder unterwegs sind und sagen, okay, ich arbeite da irgendwie mit YouTube oder berate Leute in diesem Bereich. Eigentlich schon ein ganz cooles Offer, glaube ich, auch gewesen, wenn man den auch versucht hat zu überzeugen, was dann überhaupt die Arbeit ist, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Das spielt eine riesengroße Rolle. Was halt auch wichtig ist, wenn ihr einen Closer sucht oder einen YouTube-Coach, wie willst du den finden über eine Stellenanzeige? So?
Ja.
Die Leute wissen nicht, was ein Closer ist. Dann wissen die auch nicht, was kann man denn da verdienen. Und wenn ihr richtige High-Performer anziehen wollt, die halt auch einen klassischen Bildungsweg gegangen sind, die jetzt nicht so wild sind und einfach alles Neue ausprobieren wollen, dann findest du die auch primär fast nur über Netzwerk oder über sehr, sehr gute Stellenanzeigen, wo du halt einen Videofunnel mal baust, wo du auch mal erklärst, was man da macht. Weil sonst, ich hätte meinen Closer nie gefunden über eine Stellenanzeige. Der hat sich auch nie beworben, weil der war immer Der hatte immer Optionen. Der wird jeden Tag oder jede Woche kriegt er Angebote. Der geht nicht auf Indeed und schreibt eine Bewerbung. Also der wird sich auch nicht hinsetzen, einen Lebenslauf schreiben.
Also, er sucht nicht aktiv. Nee. Also wenn er aber getriggert wird, indem er eine Werbeanzeige sieht und sagt, okay, wer
ist der Chris? Dann ist mal interessant, aber ohne Netzwerk, ohne geile Stellenanzeigen, gar keine Chance, an gute Leute ranzukommen.
100% kann ich so nur unterstreichen. Mein Lieber, du hast gerade zwei Sachen angesprochen. Yes. Das ist super interessant. Netzwerk und aber auch so ein bisschen so der USP, wie man auf sich aufmerksam macht. Thema Branding auch. Ich würde sagen, zum Netzwerken kommen wir gleich, aber vielleicht so zum Thema, wie man auf sich aufmerksam macht und vor allem auch so Marketing-Moves, die jetzt vielleicht nicht gerade so normal sind, auf die man einfach kommt und die wirklich polarisieren und auch einfach cool sind. Ich habe auch gleich gerade hier was mitgebracht, aber dazu vielleicht gleich. Erzähl auch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, so, was ist so dein Marketing-Move, wie machst du auf dich aufmerksam, dass die Leute auf jeden Fall sagen, hey, das ist der Chris, den habe ich auf einem Event gesehen, den habe ich da irgendwo in Frankfurt gesehen, der bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung.
Ja, viele kennen mich ja jetzt nur unter dem Chris, der jetzt, sage ich mal, die letzten 2-3 Jahre dieses Marketing aufgebaut hat, aber das war ja nicht immer so, also ich bin jetzt nicht gestartet, so wie ihr das jetzt heute auf meinem Instagram-Profil seht, sondern Jonathan und ich, wir liefen am Anfang halt rum in Jeans und Hoodie und wir hatten einfach null Branding, wir haben einfach wirklich die ersten Jahre, und das kann ich auch jedem erstmal nur empfehlen, stumpfes Direktmarketing gemacht, einfach hingesetzt und den Satz, ich helfe Zielgruppe X bei Dienstleistung Y oder Ziel Z zu erreichen. So das ganz Klassische. Und das kann man so durchziehen, um auf 50 bis 100k zu kommen im B2B. Mhm. Und dann irgendwann musst du halt anfangen mit Branding-Maßnahmen. Und dann haben wir uns halt auch hingesetzt und haben uns überlegt, hey, was funktioniert gut? Wie kannst du halt Leute abholen, dass die Leute dich auch nicht vergessen? Na klar, wir hatten das Glück bei YouTube, es gab niemand anderen, der YouTube gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da hatten wir schon mal Glück gehabt, dass wir in Erinnerung geblieben sind. Aber mit der Zeit musst du natürlich auch, um Leute auch nicht nur rational zu überzeugen, musst du sie auch emotional überzeugen. Mhm. Und da spielt halt Branding eine ganz wichtige Rolle, dass sie halt einfach auch dich als Coach, als Trainer oder als Geschäftsführer, als Unternehmer mitkaufen. Und dann muss man halt anfangen, langsam so seine Brand aufzubauen und das hat sich dann bei uns auch entwickelt, oder bei mir jedenfalls.
Ja, sehr cool. Was sind so die ein oder anderen Marketing-Moves? Willst du sie vielleicht verraten, so vor der Kamera?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen, einfach sehr viel Gucci-Marketing mit zu implementieren, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin Ingenieur, Mathematiker, total langweilig, ich rede sehr monoton. Wir haben eigentlich auch ein sehr, sehr langweiliges Business gehabt, in dem wir halt Leuten gezeigt haben, wie kann man Thumbnail machen, YouTube-Titel, ein Video. Und da war jetzt nichts Wildes dahinter, aber du musst halt anfangen im Social Media, dass die Leute dich nicht vergessen, weil die Attention, man liest das in jedem Buch, ist halt das Allerwichtigste. Ja. Und ich habe dann angefangen einfach, es hat mit ein paar Gucci-Schuhe angefangen, da waren so wilde Bienen drauf und die sahen einfach total verrückt aus. Und das war so das erste Piece, was ich mir zugelegt habe. Und die Leute haben sich mich anhand der Schuhe haben sie sich an mich erinnert. Das war doch der Typ mit den wilden Schuhen.
Warst du, wenn man so sieht, warst du Berater, Consultant und dann...
Total langweilig.
Mal denkt man so Hemd
und so. Consultant, MBA-Student und total langweilig. Und dann habe ich dann angefangen, mich komplett wild mit Gucci-Sachen zu kleiden. Und das war halt für uns ein smarter Move, weil wir einerseits seriös und langweilig waren, aber andererseits auch so ein bisschen Farbe mit reingebracht haben. Das war halt sehr, sehr gut.
Also man hat jetzt nicht so den klassischen Schlipsträger so vor sich gehabt, sondern auch einfach mal jemand, der sagt, okay, ich trage jetzt wirklich offensichtlich Gucci und so, ich verkörper das Ganze auch. Das war wahrscheinlich so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, die sind irgendwie anders als die anderen Beratungsunternehmen da draußen.
Richtig, genau. Also Logical M war immer die Brand. Das sind irgendwie die YouTube-Guys. Mhm. Die sind irgendwie in so einem Turm in Frankfurt, im Omniturm. Und der eine ist irgendwie Physiker, der andere ist irgendwie Ingenieur. So, das war unsere Brand. Und dann im nächsten Schritt haben wir dann halt wirklich das wilde Gucci-Marketing mit dazu genommen, weil wir auch einfach festgestellt haben, in unserer Zielgruppe funktioniert das Ganze. Also es funktioniert nicht in jeder Zielgruppe, weil wir machen ja auch nichts, sage ich mal, was unüberlegt ist, sondern wir haben gesehen, hey, Gucci kommt gut an bei einer jüngeren Zielgruppe, aber auch bei Rechtsanwälten und Steuerberater, die auch self-made sind, sich das aber nicht trauen, weil sie halt sagen, ey, ich kann als Steuerberater oder als Rechtsanwalt kann ich das nicht anziehen, das ist unseriös.
Also gerade so, unseriös, Image und so, ne? Ja, okay.
Und wir haben ja schon jahrelang, waren wir dafür bekannt, dass wir einen sehr, sehr guten Job machen. Wir haben Kundenresultate, wir sind eine ultradeutsche Firma im Omniturm, wir haben deutsche Mitarbeiter, also ein deutsches Team, nicht irgendwie so eine Dubai LCC oder Zypern Firma, sondern es ist so komplett seriös
und dann kann man sowas reinkommen. Kommt man zwar so die Dubai-Vibes, wenn man jetzt hier mal so im Omniturm und so ist und allgemein Frankfurt so das Skyline kennt, aber ich verstehe, also schon so dieses trotzdem seriöse, aber auffallend halt einfach. Und ich glaube, darum geht es halt eben auch, eine Brand zu schaffen, wo man ganz genau weiß, okay, das ist der USP der Brand und die Brand hat man auch wirklich im Gedächtnis und weiß ganz genau, okay, was hat diese Brand halt eben zu sagen. Und so abgesehen von Gucci, ich glaube, du bist auch ein ganz großer Fan, wenn ich jetzt mal hier in deiner Wohnung schaue, von Versace.
Total, weil ich habe einfach dann auch mich hingesetzt und überlegt, hey, was kann man auch Wildes einbauen ins Branding, was ist einfach verrückt, was würde sich nie jemand mit Geld kaufen, auch wenn das hat, aber wo die Leute halt sagen, hey, warum kauft er das jetzt, warum muss dieser Alltagsgegenstand so teuer sein? Und dann haben wir angefangen, ich glaube, das erste Mal war es so, der Jonathan hatte Geburtstag und ich dachte, was schenke ich dem? Und dann habe ich einfach so auf Louis geguckt, auf Gucci geguckt und auch bei Versace. Und die haben halt so eine Home-Abteilung, das heißt so für, ich glaube, Geschirr, für irgendwelche Möbel und für Badelatschen und sowas. Dann habe ich ihm einfach die wildeste Versace-Tasse gekauft, die total abgespaced aussieht und habe die ihm zum Geburtstag geschenkt. Und dann stand die einfach in unserem Office, weil niemand hat daraus getrunken, weil die hat irgendwie, ich glaube, 130 Euro gekostet. Ja. Und man hatte so einen Respekt vor dieser Tasse. Wir hatten schon so 7-stellige Umsätze, gar kein Problem. Aber diese Tasse...
Lag so verstaubt einfach im Regal.
Diese Tasse, die kostet mehr als 100 Euro. Die sind irgendwie besonders. So. Und dann lag die da und dann jedes Mal, wenn Kunden vorbeigekommen sind, die dachten so, hey, was hat es mit dieser Tasse auf sich? So, what the fuck, also was mit dieser Tasse? Die lag
einfach so random.
Die lag einfach so da, einfach so auf dem Regal. Und dann hat jeder diese Tasse und das hat die Leute halt so voll gecatcht. So, wir waren im Omnitour mit Blick über ganz Frankfurt, aber diese Aufmerksamkeit wurde komplett auf diese Tasse gelenkt. Alle haben sich gefragt, was geht mit dieser Tasse ab? Dann haben wir so angefangen, einfach mehr aus dem Versace-Store zu bestellen und das hat dann so voll die Eigendynamik angenommen.
Okay, super interessant. Was war so die klassische Antwort, wenn die gefragt haben, was hat es damit auf sich?
Wem gehört diese hässliche Tasse? So, wer von euch, wer in diesem Unternehmen ist so extrovertiert oder so extravagant, dass er sich sowas... holt.
Super interessant. Aber jetzt überleg mal, die Person verlässt den Omniturm, geht irgendwo anders hin und hält sich mit jemandem und sagt, hey, ich hatte gerade ein Meeting bei einem, die haben so eine Versace-Tasse einfach mal so gehabt.
Komplett wild gewesen so.
Ja, okay, super interessant. Mein Lieber, ich habe auch eine kleine Aufmerksamkeit mal mitgebracht.
Jetzt kommt's.
Weil ich wusste, dass du so ein Fan davon bist. So, ist noch unverpackt, aber...
Wahnsinn. Also wir schauen mal rein, was hier drin ist. Auf jeden Fall von Versace. Und wir gucken das Ganze jetzt mal an. Versace Rosenthal. Boah, die sieht da richtig wild aus. Mein Lieber. Richtig, richtig geil.
Und die Farbe hast du noch gar nicht gehabt, ne?
Die Farbe habe ich noch nicht gehabt. Und wenn meine Freundin aus dem Urlaub zurückkommt, die sieht das schon wieder, eine neue wilde Tasse in unserem Schrank. Muss ich mich auf jeden Fall erklären. Aber das war auf jeden Fall, richtig lustig, dass überall noch diese Versace-Tassen, Teller, goldene Löffel in unserer Wohnung sind. Also es macht auf jeden Fall Spaß.
Sieht also,
auf jeden
Fall richtig aber schon, aus. Du trinkst aber schon aus denen, oder?
Ja klar, irgendwann muss man das auch machen, weil sonst, wie soll man denn sonst gutes Business machen, wenn man nicht aus so einer wilden Tasse trinkt
morgens? Die Performance kommt auch, wenn du da
was trinkst. Das ist doch klar.
Ja, cool, jetzt hast du nochmal ein weiteres Sammlerstück.
Safe, also mein Ziel ist auf jeden Fall, in den nächsten 2 Jahren so alles zu haben. Alles, jeder Löffel, jede Gabel, es muss noch eine Zahnbürste geben und so, dann wäre es auf jeden Fall der ultimative Versace-Drip.
Ja, super cool. Und gerade wenn du Performance bekommst, brauchst du auch einen guten Energy, weil du trinkst ja gerne Energy.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe dir auch noch was weiteres mitgebracht.
Ach so. Super, dann. Yes, einen. Das ist ja geil, du hast deinen eigenen Energy-Drink.
Ja.
Nice, cool.
Also ich weiß noch so, beim Stand hatten wir den mit Popcorn angeboten und alle so, hey, was hast du für Energy? Und ohne Witz, er schmeckt ultra gut.
Geil. Also, wo kann ich den kaufen?
Wenn du Kunde wirst.
Wenn ich Kunde werde, geil.
Ja.
Dann setzen die Kunden schneller um oder wie?
Definitiv. Sehr also, gut. Du kommst halt High-Performance, wenn du was trinkst. Ne?
Ja, also, das
ist und wir haben geile Gummibärchen auch, ne?
Ja.
Und ohne Witz, ich weiß, ich gebe immer gerne meinen kleinen Cousin und der sagt halt immer jedes Mal, besser als Haribo. Also.
Richtig nice.
Ja.
Vielen Dank, mein Lieber.
Vielen Dank. So, und...
Geil.
Gerade das ist halt das Thema Branding, super, super essentiell, glaube ich, für jeden Unternehmenswachstum. Gerade wenn du, ich weiß nicht, würdest du sagen, es gibt so eine Faustformel, ab wann man eventuell Branding auch so in das Unternehmen einsetzen will? Weil ich sage halt immer so, ich glaube, bis zu den ersten 10.000 Euro im Monat kriegt man es, glaube ich, auch alles ohne Branding hin.
Ja, genau. Also wichtig ist beim Branding aufpassen, sich auch da, wenn du kein eigenes Gefühl dafür hast, dann würde ich mir auf jeden Fall immer einen Experten dazu holen, weil man kann sehr, sehr vieles falsch machen. Mhm. Weil wenn du jetzt mit sowas zu früh startest, dann ist es eher negativ. Wir waren ja schon jahrelang dafür bekannt, dass wir seriöses Marketing machen, krasse Kundenergebnisse haben, dass wir eine solide Firma sind mit Mitarbeitern im Omniturm. Und erst als das, sage ich mal, bekannt war und wie Leute jetzt das alles schon gekannt haben, haben wir angefangen mit wilderen Sachen. Und das hat uns dann nochmal einen Boost gegeben und uns gefördert. Aber hätten wir das am Anfang gemacht, wir hätten, glaube ich, direkt zumachen können. Also ganz, ganz wichtig, sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Taktiken kann man erst machen, wenn man auf einem bestimmten Level ist. Und dann auch nur mit Experten, weil die meisten brauchen auch einen Blick von außen. Also wir haben auch einen Experten, der guckt natürlich bei uns auch mal drüber. Aber wir haben auch ein gutes Gefühl, wie wir selber Sachen entwickeln. Aber auch da ganz vorsichtig und so ab 50 bis 100.000 Euro Umsatz, wenn ihr da so ein Plateau erreicht habt, dann fängt man so langsam an mit Branding. Nicht zu früh, nicht zu spät und dann einfach Schritt für Schritt anfangen.
Mhm. Ich glaube, gerade dafür braucht man definitiv auch so ein Selbstbewusstsein, dass man sich dafür nicht schämt, dass man komplett dahinter steht, dass man halt eben auch diese Brand verkörpert. Ich glaube gerade, dass wenn man zum Beispiel Gründer ist, man hat so vielleicht so die ersten vierstelligen Umsätze gemacht, vielleicht auch fünfstellig, aber man ist ja trotzdem, glaube ich, noch nicht so, also man ist natürlich überzeugt vielleicht vom Angebot, aber man ist noch nicht so selbstbewusst, dass man halt rausgeht und sagt, hey, der mit so Tassen rumläuft. Ich glaube gerade dann sollte, zumindest wenn man das dann eben macht, du sagst ja gerade so ab 50.000 circa, dass man dann zumindest so, dass das Fundament steht und auch die Positionierung, dass man halt eben auch schon gute Kundenergebnisse hat, auch wirklich das Fundament steht und dass man dann halt sagt, okay, das ist jetzt so, würdest du sagen, das ist so auch ein Hebel, um dann auch den Umsatz nochmal zu verdoppeln?
Branding ist halt nicht wie Direktmarketing, dass ihr sagt, wir machen jetzt Maßnahme X so und so viel Mal und dann wird es wahrscheinlich mehr Umsatz geben, sondern das sind halt Sachen, manche funktionieren nicht. Natürlich werde ich jetzt auch mit sowas hier Klientel auch abstoßen, die sagen, hey, was ist mit dem los, warum hat er so wilde Tassen? Aber wie du schon sagtest, man braucht Selbstbewusstsein, auf jeden Fall Sales muss halt stimmen, die Ergebnisse müssen stimmen und die Leute wussten auch schon, hey, wir sind eine solide Firma, wir machen Geld, wir haben die Uhr, wir haben das Büro im Omniturm, das kostet ja alles Geld und die Leute haben schon gesehen, ey, wir sind eine krasse Firma. Also wir haben auch viele auch in Schatten gestellt. Natürlich gibt es immer noch Leute, die noch krasser waren als wir, aber das war schon bekannt und dann haben wir mit sowas angefangen.
Okay, super, super interessant. Cool. Also ich kann auch immer Branding einfach nur jedem empfehlen, wenn man einen gewissen Punkt schon erreicht hat und gerade man kann einen Branding-Fehler machen, man kann ein Branding aber positiv auch nutzen, was man aber auch vor allem, wo man auch viele Fehler machen kann, gerade wenn man dann eben wachsen will, das Thema Netzwerken. Und ich glaube gerade, das ist eine coole Überleitung. Du hast vor kurzem auch was gelauncht, die Netzwerk Masterclass, wo du auch so zeigst, wie man genau gut netzwerkt, was so die typischen Fehler sind, worauf man wirklich achten sollte. Was sind so vielleicht so gerade als Unternehmer, der so langsam, also schon fünfstellig im Monat macht, gerade so sechsstellig im Monat machen möchte und einfach wirklich sagt, ich will den krassen Typen kennenlernen. Was sind so deine Top-Learnings aus deiner unternehmerischen Zeit, wo du, wenn es um das Thema Netzwerken ging?
Ja, Netzwerken, super, super wichtig, hat mich so weit nach vorne gebracht. Und mit Netzwerken meine ich jetzt nicht einfach, sich mit irgendwelchen Losern auf einen Synergie-Café zu treffen und dann über Synergien zu sprechen oder sowas. Das meine ich damit nicht, sondern mit Netzwerk hast du halt einfach mehrere Möglichkeiten voranzukommen als Unternehmer. So ein bisschen auch die Abkürzung. Das erste ist natürlich, du kommst halt schneller an Informationen heran und kannst halt von anderen Leuten lernen, gerade von Unternehmern und Selbstständigen, die viel, viel weiter sind als du oder die vielleicht auch gescheitert sind, weil dann musst du die Fehler nicht selber wiederholen. Das war zum Beispiel immer für mich so ein Learning. Ich habe dann schon ganz am Anfang mitgekriegt, hey, du brauchst auf jeden Fall eine Holding GmbH. Dann habe ich auch direkt mit einer Holding UG gestartet, um den Fehler nicht zu machen, dass ich dann später groß Steuern zahlen muss oder umwandeln muss. Und das war dann so eine Möglichkeit, wie ich über mein Netzwerk jetzt später zum Exit her super wenig Steuern zahlen musste, weil ich dann direkt eine Holding GmbH hatte. Ja. Dann eine andere Sache ist natürlich auch, gerade wenn du im B2B unterwegs bist, du willst ja Kunden gewinnen und oftmals ist es so, die haben schon Lust auf dich und deine Dienstleistung und die wollen auch bei dir kaufen, aber die müssen gerade vielleicht noch ein anderes Projekt abschließen oder die warten noch auf einen Mitarbeiter oder müssen noch ein anderes Coaching gerade bezahlen oder eine andere Dienstleistung, die gerade noch zu Ende läuft. Und in dem Moment kannst du ja nicht einfach sagen, ja, wenn du jetzt nicht kaufst, dann nie wieder, sondern musst halt den Kontakt halten, bisschen auch das Netzwerk pflegen, weil die kommen früher oder später, wenn du halt weiter Marketing machst, kommen die auch auf dich zu. Also ganz, ganz wichtig.
Cool, also sagst gerade, beim Netzwerken sollte man, du hast gerade Follow-up eigentlich angesprochen, definitiv Ausdauer haben. Und ich weiß nicht, es gibt ja viele, die immer sagen, hey, ich habe jetzt genetzwerkt, ich war auf einem Event und die Welt ist so schön und whatever, die ganze Welt kennt mich jetzt. Es gibt ja viele auch, die Fehler machen gerade, ne, die jetzt noch nicht so erfahren sind. Was sind so die größten Reibungspunkte eventuell im Netzwerk, bei Netzwerken? Du sagst, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Genau, also die typischen Fehler sind halt einfach, Leute versuchen zu sehr auf Druck was zu verkaufen. Und man soll natürlich auch das Vertriebsmindset haben, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ohne das Vertriebsmindset kommst du nicht weit. Aber wenn du halt merkst, okay, der ist jetzt noch nicht kaufready, dann darfst du halt jetzt nicht so Druck machen oder irgendwie cringe auftreten, sondern dann wirst du dir halt auch so deinen Namen verbrennen, dass du einfach nur Leuten was verkaufen willst. Und wenn du halt derjenige bist, der auf dem Event jedem Eskimo den Kühlschrank verkaufen will, das ist halt nicht so geil so. Deswegen wichtig ist halt diese sozialen Sachen beachten. Zum Beispiel, hey, wenn du mit jemandem essen gehst, der ist jetzt krasser als du, das gerade unwahrscheinlich von dem profitiert, dann musst du den natürlich auch einladen, finde ich. Ja. Weil auch wenn du halt weißt, der ist schon auf 7 oder 8 Figures, dann gehört es meiner Meinung nach immer noch dazu, den einzuladen, wenn du den jetzt getroffen hast, der dir ein paar Tipps mitgegeben hat, weil der hat dir seine Zeit geschenkt. Weil der hätte jetzt auch mit seiner Frau oder mit seinen Kindern was machen können. Aber der hat jetzt dir, von dem er vielleicht gar nicht profitieren kann, weil du vielleicht noch am Anfang bist oder vielleicht, weil er selber dich nicht als Kunden gewinnen kann, dann musst du natürlich auch so ein bisschen Reziprozität zeigen und dem einfach nur das Essen ausgeben. Zahl die 100, 200 Euro, hat sich einfach gelohnt. Ja. Der wird auf jeden Fall, wird da merken, ey, das war mal einer, der mich nicht ausgenutzt hat, sondern mich eingeladen hat. Finde ich auch richtig geil. Ja. Und das bleibt einfach positiv im Gedächtnis. Der wird sich auf jeden Fall anfangen weiter zu empfehlen, weil der sagt, ey, der Typ ist nicht cringe, sondern ich war mit dem Essen, der hat einen soliden Eindruck gemacht, der ist vielleicht noch am Anfang, aber Top-Typ, kann ich empfehlen.
Ja, super, super wertvolle Tipps. Ich glaube, das ist gerade für viele draußen super interessant zu wissen, weil ich glaube, gerade viele denken halt immer, okay, der sitzt weiter und I don't know und die respektieren vielleicht auch gar nicht so das Gegenüber und das ist einfach auch, finde ich, so unser größtes und wertvollstes Asset ist ja sowieso die Zeit. Wenn man das nicht wertschätzen kann, dann hat man, glaube ich, auch nicht so wirklich diesen unternehmerischen Erfolg. Okay, super interessant. Chris, ich habe jetzt noch so einige Fragen, also so ein paar letzte.
Hau raus.
Ich glaube, viele meiner Zuschauer sind gerade an dieser Schwelle, sechsstellig sozusagen im Monat zu werden. Mhm. Und ich glaube, viele überlegen halt gerade, deswegen ist auch das Thema Netzwerken super, super wertvoll, genau zu wissen, wie kann man vielleicht an größere Deals kommen, um auch dann dementsprechend zu wachsen. Aber was ist so vielleicht, ihr habt ja mit Logic Lemon, habt ihr, ich weiß nicht, war das immer so konstant oder hattet ihr auch theoretisch so, wie soll ich sagen, so Wellen drin im Wachstum? Und sagt, okay, jetzt lief es mal gut, jetzt lief es mal weniger gut. Weil ich glaube, gerade dass sehr, sehr viele da draußen, denen geht es vielleicht gerade genauso, die haben vielleicht eine coole Phase, wo die gerade sehr viel Umsatz machen, sind liquide ohne Ende, dann kommen mal Umsatzeinbußen und wissen nicht genau, wie die damit umgehen. Und was waren so jetzt aus gerade 7 Jahre Logic Lemon so deine Erfahrung, wo du sagst, okay, so das haben wir richtig gemacht, dass wir halt auch eben auch auf dieses Umsatzplateau kommen konnten.
Genau, so wichtig ist halt konstante Leadquelle, dann natürlich auch sich ständig weiterentwickeln, natürlich auch Vertrieb ausbauen, das ist A und O. Und bei uns gab es natürlich auch die Umsatzschwankungen. Ja. Und irgendwann entwickelst du halt die Coolness, wenn du die ersten 3 Wochen vom Monat nichts geclosed hast, du irgendwie noch bei 0 Euro bist und HubSpot zeigt an, Dashboard 0 Euro Umsatz und Fixkosten sind so sechsstellig, so, da musst du einfach die Coolness bewahren, weil du halt weißt, ey, ich habe noch 5-6 Tage Zeit und dann ist immer noch alles möglich. Und dann ist es halt auch so, dass an 2-3 Tagen können dann einfach 3 Angebote bestätigt werden, du hast noch 2 Closing Calls und auf einmal bist du wieder auf 150.000 so. Und diese Coolness zu entwickeln, da nicht durchzudrehen und keine, sag ich mal, guten Prozesse zu verändern, das kriegst du halt auch erst nach 3-4 Jahren Unternehmertum mit und dann sind diese Umsatzschwankungen, kommen dann erstmal nicht mehr so oft, weil das Unternehmen stabiler läuft, aber du entwickelst auch einfach die Coolness. Dann siehst du einfach die neuen Leute im Vertrieb, die richtig am Zittern sind, die Angst haben um ihren Job vielleicht, weil die denken, oh was, die sind noch bei 0 Euro Umsatz, und so, hey, sind noch 3 Tage Zeit, was macht eigentlich für einen Stress so? Und dann ist alles drin so. Also wir hatten auch Monate, da haben wir kontinuierlich immer sechsstellig gemacht, immer 100, 150, 200k, 250k. Und da gab es aber auch, selbst in den Monaten gab es mal so 2-3 Wochen, da war auch noch 0 auf der Umsatztabelle. So, es ist einfach so.
Okay. Ja, ich glaube, damit einfach umzugehen, das zu reflektieren, nachzubereiten, gucken, okay, woran hat es gelegen, immer besser zu werden. Ich glaube, das ist dann auch gerade dann wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, da halt immer zu gucken, okay, was kann man da besser machen wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also immer an den Prozessen feilen, Leadquelle weiter ausbauen, auf jedes Event gehen, wenn du irgendwie im B2B bist, geh auf jedes Event, Netzwerke dort, zapf dein Netzwerk auch an, verfolgt das systematisch auch nach. Das heißt, dort systematisiertes Follow-up machen, auch auf Social Media, was viele nicht auf dem Schirm haben, weil die irgendwie da nur am Telefon Follow-up machen. Wo ich aber sage, hey, mach Follow-up auch über Social Media, Instagram und Facebook. Nicht mit stumpfen DMs, sondern einfach auch über Interessen. Wenn du siehst, jemand hat irgendwie sich eine Uhr gegönnt, lass zwei Kommentare da, auch wenn dich jetzt Uhren nicht interessieren. Aber der wird dann wieder an dich denken. Oder lass einen Kommentar dort, like sein Bild auf Instagram, reagier auf die Story. Mhm. Oder frag einfach, ey, wie kannst du das 5-Sterne-Hotel empfehlen, wo du gerade bist?
Ja.
Und dann merkt er, ey, da interessiert sich jemand für mich und will mir nicht jetzt irgendwie nur stumpf was verkaufen.
Mhm.
Das sind halt Möglichkeiten über Netzwerk, über Netzwerkpflege, halt nochmal enorm viel Umsatz rauszuholen.
Ja, voll cool. Und das ist genau das, was halt eben, ich glaube, viele Vertriebler draußen immer wieder falsch machen. Immer auf, also Teufel komm raus, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber eigentlich will man ja auch irgendwie im Verkauf sympathisch rüberkommen und nicht halt so needy. Und finde ich voll interessant. Guck mal, Chris, du hast jetzt 7 Jahre ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, skaliert, bist super erfolgreich damit geworden. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal so von Umsatz sprechen, ich weiß nicht, ob du darüber drüber sprechen willst, aber was habt ihr so ungefähr vom Umsatz gemacht? So?
Also letztes Jahr 2022 war unser Auftragsvolumen, was wir geclosed haben, das war bei fast 2 Millionen Euro brutto, das heißt so ungefähr 1,7 netto haben wir geclosed. Und es kam auch immer so 99% des Geldes an. Also deswegen sage ich auch immer, hey, das war auch Umsatz irgendwo. Natürlich kommt das über 12 Monate rein.
Ja.
Aber wir haben halt sehr, sehr gut qualifiziert. Wir haben sehr gutes Standing im Markt gehabt. Deswegen war es jetzt nicht so wie bei anderen Coaching-Unternehmen, die halt jetzt nicht so professionell waren. Da weißt du halt einfach, da musst du immer geteilt durch 2 rechnen, wenn die von Umsatz rechnen. Aber schaut euch einfach die Bilanzen an.
Ja, die sind ja genau, 1 Million irgendwie Auftragsvolumen, aber selber Cashflow vielleicht von
20.000. Ja, 1 Million geclosed und dann 100k Cashflow und dann 50 Kunden haben storniert. So, nee, also da haben wir nie dazu gehört und deswegen.
Ja, okay. Super interessant. Aber jetzt trotz des Erfolgs hast du dich dann entschieden, Exit zu machen, jetzt vor geraumer Zeit. Lass es vielleicht einen Monat oder 2 Monate sein?
Ja, genau, so vor genau 2 Monaten, genau, es war Anfang des Monats, habe ich einen Exit gemacht, einfach weil mein Geschäftspartner und ich haben dann die letzten 12 Monate nicht mehr auf dem Level gearbeitet, was wir beide von dem anderen erwartet haben. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, bevor wir uns jetzt streiten, jeder von uns ist Unternehmer geworden, um frei zu sein, um viel Geld zu verdienen, um halt nicht in so einem angestellten Job zu sein und sich aufzuregen den ganzen Tag. Mhm. Haben einfach gesagt, okay, wir versuchen es nochmal mit 2, 3 Anläufen, das zu lösen. Haben aber gemerkt, das führt zu nichts. Also haben wir gesagt, hey, ich habe ihm ein Angebot gemacht, er hat das angenommen direkt.
Ja.
Das ging auch relativ schnell, innerhalb von 2 Wochen habe mein komplettes Geld erhalten. Also alles gut, also top professionell verhalten. Mhm. Und dann sind wir einfach auseinandergegangen. Und so habe ich dann gesagt, okay. Hat natürlich auch erstmal Bammel gehabt, so ich habe jetzt mein Unternehmen verkauft, war ja
klar, komplett muss man Respekt vor sowas haben, ne?
Komplett operativ draußen, ich hatte Setter-Closer-Prinzip implementiert, ich hatte einen Closer, ich hatte jemanden, der hat die Prozesse gebaut, ich habe eigentlich schon mal vor der Kamera die Taste in die Hand gehalten und dann haben die Leute gesagt, ich würde gerne bei euch buchen. Und,
wie sah es sonst am Tag aus? Hast du selber noch gecoacht oder warst du einfach wirklich fürs Marketing zuständig?
Also ich war so 80-90% aus dem operativen Geschäft raus.
Ja.
Ich habe Coaching, habe ich nichts mehr mit zu tun gehabt. Ich habe Closer Follow-up natürlich gemacht und natürlich auch, wenn Leute jetzt auf dem Event gesagt haben, ich bin kaufready, dann habe ich natürlich noch selber geclosed, ist klar. Aber der Patrick, mein Closer, hatte damals schon, letztes Jahr hatte der über 1 Million Euro geclosed und ich habe dann den Rest geclosed, also die 600, 700 Euro den Rest und habe dann eher, sag ich mal, das Team ausgebildet, wieder mehr Social Media Content gemacht, bin auf viele Events gefahren und so der typische Tag war einfach so, ich bin morgens aufgestanden, erstmal ins Fitness gegangen, dann war ich so um 10, 11 Uhr im Büro, dann habe ich schon gesehen, hat das Handy schon vibriert, irgendwie im Fitness, dass jemand geclosed wurde oder jemand wurde ongeboardet und dann habe ich halt eher das Unternehmen strategisch vorangebracht, zu schauen, auf welche Messen müssen wir gehen, wie können wir jetzt noch neue Leadquellen erschließen, dann haben wir mit TikTok gestartet, dann haben wir E-Mail-Marketing ausgebaut und eher am Unternehmen gearbeitet, aber es ist dann auch schon lustig, wenn du dann wieder Kundenevent hast und dann siehst du dann so 10, 20 Kunden, du weißt überhaupt nicht, seit wann sind die Kunden bei dir. Also man sieht das halt im Slack aufpoppen, XYZ ist Kunde geworden, aber man hat nicht mehr diesen Bezug wie, ich habe den selber gesettet, ich habe den selber geclosed, ich habe den selber ongeboardet und selber gecoacht, sondern das Fließband stand und das lief einfach durch.
Mhm. Okay. Das ist halt einfach auch beim Fließband, das ist ja normal. Also du kannst ja nicht irgendwann dann jeden Kunden kennen. So.
Naja,
ich glaube, ab einer gewissen Größe geht das einfach nicht mehr. Und wenn man eben Fließband statt jetzt Boutique habt, ihr immer gesagt, okay, nee, wollt ihr nicht. Ne? Ihr wollt, wenn dann mit dem Produkt, ich weiß vielleicht auch dazu kurz, habt ihr wirklich nur beraten? Habt ihr auch teilweise wirklich, war das auch eine Done-for-You-Dienstleistung, wo der Kunde auch sich um gar keinen Content kümmern musste? Sondern ihr habt alles dann für den Kunden gemacht.
Nee, wir haben auf jeden Fall nur gecoacht, also klassische Unternehmensberatung. Und der Kunde hat das immer selber umgesetzt, weil beim Thema YouTube solltest du halt, kannst du natürlich am Anfang mit einer externen Social-Media-Agentur arbeiten, aber ich würde halt auch immer schnell versuchen, einen eigenen Videograf reinzuholen, weil heutzutage, du brauchst ja nicht nur Videos, du brauchst Bilder, Grafiken, du musst immer ständig, also es ist ein Fulltime-Job. Ja. So, das heißt, so ab 6-7 Mitarbeiter brauchst du jemanden, der das Fulltime macht, und wir hatten dann in der Spitze 2 Leute und die waren auch immer ausgelastet. Also mir ist immer was eingefallen, was können wir noch machen, was, also einen neuen Funnel bauen, hier ein neues Video.
Ja.
Ging immer irgendwas.
Okay, super, super interessant, ja. Und jetzt nochmal, wir haben so ein bisschen gerade gemerkt, ich habe so ein bisschen das Thema nochmal geswitcht. Wenn wir jetzt mal beim Netzwerken sind, du hast jetzt mit der neuen Firma, was ist so dein Offer, wenn sie mal sagt, hey Chris, ne, super interessanter Mensch und so, wie kann er mir jetzt helfen? Weil ich sag mal so, in Sachen YouTube und so, berätst du ja, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr, oder? Du machst ja jetzt komplett was Neues, oder?
Doch, ich habe auch noch einige Kunden, die betreue ich halt noch 1:1 auf YouTube, einfach weil die gesagt haben, hey, Logical M macht zwar auch YouTube-Beratung, aber würden gerne halt von dir beraten werden. Das hat einfach auch einen Sympathiegrund. Genauso haben wir auch Kunden oder gibt es Leads, die sagen, ich weiß, ihr liefert Ergebnisse, aber ich finde jetzt einen anderen Coach irgendwie sympathischer.
Ja.
Und die kaufen dann einfach aus Sympathie. Und genauso habe ich halt jetzt auch noch eine Handvoll Kunden, die ich beim Thema YouTube sehr erfolgreich im B2B vor allen Dingen betreue. Mhm. Aber gestartet bin ich mit einem Online-Training zum Thema Netzwerken, weil da gab es einfach sehr, sehr viel Nachfrage, weil ich ein sehr, sehr starkes Netzwerk mir aufgebaut habe, auch fast jeden aus der Szene kenne, auch persönlich kenne und auch dort weiß, was hinter den Kulissen, vor den Kulissen abläuft. Und dann habe ich einfach mal mich hingesetzt, während des Exits sozusagen, als ich wusste, ich gehe raus, und dann dachte ich, ich brauche irgendein neues Produkt. Und dann habe ich einfach mal alles zum Thema Netzwerken, egal die Grundlagen, Netzwerk aufbauen, Netzwerk pflegen vor allen Dingen, monetarisieren, in Online-Training gepackt. Das haben wir gelauncht und wir haben das jetzt über 100 Mal verkauft. Also es kam super, super gut an. Das heißt, jeder, der Coach, Trainer, Berater, Experte oder eine Agentur hat, für den ist das Training geeignet, gibt es unter schuchner.com, einfach dort B2B-Netzwerk-Masterclass. Und die Agenturen, die mir jetzt geschrieben haben, die haben gesagt, wow, richtig geil, weil darüber gab es bis jetzt keinen Content.
Ja.
Und ich wollte jetzt nicht irgendwie das 20. Vertriebscoaching machen, weil da gibt es auch einen Marktführer, kann ich auch nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen, da lernst du alles über Vertrieb, da brauchst du jetzt nicht noch ein zweites Coaching. Natürlich auch mal ab und zu kann ich noch Vertriebsfragen beantworten, so zum Closer ausbilden oder sowas, aber ich will jetzt nicht den Leuten das 1000. Mal erklären, wie Setter-Closer-Prinzip läuft.
Eben, ja. Deswegen ist es cool, dass du da dann so auf die Nische eingegangen bist. Und so, genau. Hey, wie baut man sich ein Netzwerk auf? Wie monetarisiert man das Ganze? Okay, super, super interessant. Chris, was ist so dein letztes Appell so an die Zuschauer? Wie gesagt, wir haben hier viele Agenturenhaber, Coaches, Berater, Gründer. Und wenn die jetzt so gerade zuschauen und sagen, okay, ich habe jetzt gerade bis zu diesem Punkt so viel Mehrwert mitgenommen, was ist so dein abschließendes Appell einfach an diese Zielgruppe?
Ja, auf jeden Fall 2023, jeder hat es, glaube ich, gemerkt, läuft nicht mehr ganz so stabil wie 2022, das heißt Rezession, wir merken das, ey, ich kenne auch viele sehr, sehr große Online-Marketer und wenn man dann fragt, ey, wie sehen die Zahlen aus und die Zahlen lügen halt nicht, da sind die Umsätze halt teilweise 10%, 20%, 30% eingebrochen, natürlich gibt es immer noch Unternehmen, die können diese Umsätze halten, aber ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt dieses Interviews kann keiner mehr sagen, ey, 2023 lief genauso wie 2022. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber zum Schnitt merkt man einfach die Rezession, Inflation und alles. Und ich habe am Anfang des Jahres einen Post gemacht, hey, dieses Jahr wird auf jeden Fall härter. Und jetzt werden sich die Leute, die halt richtige Unternehmerskills haben, die werden das gut überstehen. Und die Leute, die halt einfach nur, sag ich mal, Schritt-für-Schritt-Plan umsetzen, nicht nachdenken und die Erwartungshaltung auch haben, ich kriege jetzt hier ein Template und das funktioniert, wenn ich damit nicht zum Millionär werde, dann schreibe ich eine negative Rezession. Da wird es auf jeden Fall jetzt krachen. Also das ist auch ganz normal und deswegen als Ratschlag immer selber nachdenken und auch mal nicht bewährte Prozesse verlassen. Also jetzt komme ich auf die Idee, wir führen jetzt, wenn Setter-Closer-Prinzip für dich funktioniert, jetzt nicht einfach die Prozesse umstellen und sagen, wir machen One-Call-Struktur. Also keine soliden Prozesse, sage ich mal, einstampfen, sondern aber auch mal neue kreative Wege finden. So, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist es in unserem Markt überhaupt nicht. selbstverständlich Preise nach außen zu kommunizieren. Und ich habe einfach den folgenden Move gemacht. Ich habe einfach gesagt, Leute, es gibt 100 OLG-Posts für 500 Euro, kannst du jetzt bestellen. So. Einfach um zu gucken, wie kommt das an. Und ich habe da auch jetzt das Ding 60 Mal verkauft, 70 Mal verkauft, weil ich habe da keine Fixkosten, ich kann mir das erlauben.
Ja.
Die Posts habe ich schnell geschrieben in ein, zwei Stunden. Und das war auch so, hey krass, kein Copywriter hat jemals seine Preise in den letzten 24 Monaten nach außen kommuniziert. Und ich habe einfach den Baller-Move gemacht.
Ich kenne auch niemanden, nee.
Hey, es gibt 100 Stück für 500 Euro plus ein paar Gucci-Socken, war so der Claim. So, dann habe ich dann Bestellung gemacht. Die Copywriter haben alle gekotzt, aber auch da ein bisschen kreativ werden, weil das habe ich als super Lead-Magneten genutzt, habe darüber High-Ticket, 1-zu-1-Coachings verkauft oder in Kombination mit dem Online-Training bin ich anstatt mit 500 Euro auf 1000 Euro geupsellt. Dann war es dann schon wieder ein anderes Level. So. Und ich habe Fixkosten von nicht mal 10.000 und habe dann jetzt bin ich, glaube ich, die 8. Woche selbstständig und bin jetzt fast 6-stellig. So.
Ja.
Geht aber auch nur geht aber nicht mit solidem Netzwerk. Also Netzwerk hat mir auch am Ende des Tages den Hintern gerettet, weil sonst hätte ich ein Problem gehabt. Aber ich habe dann einfach das Offer gepostet und dann, wenn du 50, 60 Sales machst mit 500 Euro, geil.
Deswegen geil.
Netzwerk aufbauen. Ja. Man weiß nie, wann man es braucht.
Ja, es war ein sehr cooler Abschlusssatz. Mein Lieber, ey, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich glaube, die ganzen Zuschauer draußen konnten auf jeden Fall hier extrem profitieren, viel Mehrwert aufsaugen. Und ich finde es einfach super cool. Du hast eine sehr, sehr spannende Vita, also 7 Jahre Unternehmer, die jetzt, wie gesagt, mit der neuen Selbstständigkeit, mit einem neuen Offer einfach mal so rauszugehen, was sich, wie gesagt, viele draußen, glaube ich, nicht trauen würden. Und deswegen war sehr cool. Auch ich konnte vieles mitnehmen. Deswegen auch der Stelle besten Dank und ihr draußen, wenn ihr Fragen habt, nur zu Chris, unten sind seine ganzen Sachen da verlinkt, ich denke Website, Instagram und so, verlinken wir mal. Und falls du da draußen überlegst, wie du selber auch so ein bisschen Planbarkeit in dein Angebot reinbekommen möchtest, gerade als Agentur, als Dienstleister, Berater, Experte und entsprechend auch vorankommen möchtest mit deinem Beratungsunternehmen oder mit deiner Agentur, dann findest du auch hier unten links, gerade zu einem Erstgespräch. Also ja, ich hoffe, du konntest viel von dem Video mitnehmen und dann sehen wir uns in einem nächsten Interview oder in einem nächsten Video wieder. Bis dann, euer Hakan.
Das ist richtig geil.
Schmeckt gut, ne?
Richtig geil.
Das ist voll gut, ne?
Nice.